Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 26. November. Es gibt eine Volksweisheit, die besagt, alle Verallgemeinerungen sind falsch. Diese hier eingeschlossen. Ein Beispiel. Es heißt immer, die Geschichte wiederhole sich nicht. Aber auch das stimmt nicht so ganz. Vor rund 60 Jahren gab der amerikanische Präsident, sein Name damals John F. Kennedy, den Startschuss für das Rennen zum Mond. Innerhalb eines Jahrzehnts, so das Versprechen, würden die Amerikaner dort landen. Und zwar nicht, weil das einfach sei, sondern weil es schwierig sei.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Und dabei blieb es auch. Bis heute hat keine andere Nation das Mondgestein betreten.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Und jetzt starten die Chinesen zu ihrer Mondexpedition. Es geht vordergründig natürlich um Wissenschaft. Die Trägerrakete mit dem Namen Langer Marsch 5 ist gestartet. Und zwar von der Halbinsel Hainan direkt ins All. Am Sonntag soll sie zum Mond fliegen und von dort nach 2 Wochen zurückkehren zur Erde. Und zwar mit, und das ist die Sensation, mit 9 Gesteinsproben vom Mond. 2 Kilo sollen diese Gesteinsproben wiegen. Das wäre das erste Mal seit 40 Jahren, dass das ein Land tut. Die Wissenschaft ist weltweit aus dem Häuschen. Denn es handelt sich um bisher ja kaum erforschte Gesteinsschichten, die da jetzt mitgebracht werden sollen. Auf der Tüte mit diesen Gesteinen steht dann zwar Wissenschaft drauf, aber es ist Politik drin. Denn in Wahrheit soll auch hier wieder, wie einst bei Kennedy, ein Machtanspruch proklamiert werden. Nur diesmal eben aus dem Reich der Mitte. Wir sind die neue Weltmacht, lautet die Ansage. Das Ganze ist ja Teil eines gigantischen Weltraumprogramms der Chinesen, bei dem am Ende natürlich auch wieder Menschen zum Mond fliegen und einen chinesischen Außenposten dort installieren soll. Wir merken, Geschichte wiederholt sich. Aber sie wiederholt sich nur, um sich von dort weiter zu bewegen. Der Mond ist ja schon entdeckt, aber besiedelt ist er noch nicht. Den Mann im Mond gibt es bisher ja nur im Lied.
Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus.
Unsere weiteren Themen heute. Dirk Rossmann ist nicht nur Drogeriekönig, er ist inzwischen auch ein erfolgreicher Buchautor. Und jetzt hat er einen Thriller veröffentlicht. Ein Buch, in dem es um den Klimawandel geht, um eine Allianz aus Russland, China und den USA. Und um Zuversicht geht es auch.
Man muss misstrauisch sein. Ich mache einfach aus Misstrauen Vertrauen, ja?
Sie hören außerdem, wie einer der erfolgreichsten deutschen Investoren in den USA, Albert Wenger, über die Fehler der US-Wahlen und die Probleme der Demokraten denkt. Und wir feiern 2 Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Königin der Emanzipation, Pippi Langstrumpf, und die Queen des modernen R&B, Beyoncé. Greta Thunberg sagt:
Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour.
Und Dirk Rossmann sagt das auch. Nur anders. Der Herr über 4.100 Drogeriefilialen und rund 33.000 Mitarbeiter hat einen Thriller geschrieben. Ein Thriller, in dem es eben nicht um eine neue Weltuntergangsstory geht, sondern um nichts Geringeres als eine Weltenrettung. Der 9. Arm des Oktopus ist der Titel. Sehr anschaulich, man kann auch sagen, sehr anrührend, beschreibt Rossmann, was es bedeutet, wenn diese Erde sich weiter aufheizt. Wenn der Permafrost in Nordwestsibirien schmilzt, wenn eingefrorene und besiegt geglaubte Krankheiten wie der Milzbranderreger plötzlich wieder freigelassen werden und die Rentiere und dann eben auch Jorak befallen, den kleinen Sohn eines Hirten. Wimmernd und zitternd liegt der Junge im Zelt, bis der Vater sich auf den Weg zum Schamanen macht.
Die Nenzen heilten mit dem, was die Natur ihnen gab. Der Schamane kannte Kräuter, er konnte aus Weidenzweigen eine Milch pressen, die bei Fieber half. Er kannte die Beschwörungsformeln gegen den Schmerz. Aber er war auch modern genug, um zu wissen, wann seine Magie nicht mehr half.
Der Grossmann, der für uns diese Textpassagen seines Buches eingelesen hat, ist von Hause aus nicht Belletrist, sondern er ist Unternehmer. Klar, deshalb will der 74-Jährige auch nicht jammern, nicht weinen. Er will auch nicht politische Petitionen verfassen. Er will Probleme lösen. Er will Probleme unschädlich machen. Er will, dass aus Problemen Chancen werden. So macht man das halt als Unternehmer. Und wenn er die Klimakatastrophe schon im echten Leben nicht verhindern kann, dann eben im Thriller. In seinem Werk lässt er Russen, Chinesen, Amerikaner zueinander finden. Wladimir Putin, Xi Jinping und Kamala Harris. Bei Rossmann übrigens schon die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Diese drei also schmieden im Hinterzimmer der Macht einen Klimapakt der Vernunft. Und gemeinsam setzen sie ihn durch. Auch mit Hilfe des Militärs gehen sie vor gegen Klimasünder und Regenwaldabholzer. Eine fantastische Vision von der Welt entsteht, die im Angesicht der Katastrophe sich hinter der Wissenschaft versammelt und tatsächlich zueinander findet. Vielleicht ist das ja gar kein Thriller, sondern eine Liebeserklärung an die Welt, wie sie auch sein könnte. Ich habe der Grossmann gestern Nachmittag auf der Pioneer One getroffen. Schönen guten Tag, der Grossmann.
Ja, guten Tag, Herr Steingart.
Herr Grossmann, Sie sind nicht nur Drogeriekönig, sondern jetzt wollen Sie auch noch Thriller-Autor werden, sind es sogar geworden. Wie kamen Sie denn auf die Idee, einen Thriller zu schreiben?
Ja, die Wahrheit ist, dass ich im Dezember letzten Jahres über einen Zeitraum von 14 Tagen immer nachts um 4 Uhr wach wurde. Aber wach ist auch falsch, weil ich habe noch geschlafen. Aber ich hatte eine Traumwelt im Kopf. Also ich war zur Hälfte wach und zur Hälfte im Schlaf. Und in diesen 14 Tagen hat sich mir die Handlung, die in meinem Buch so heute noch so dasteht, hat sich die Handlung aufgedrängt.
War das ein Albtraum eigentlich?
Nein,
ein
Albtraum war es nicht. Es war nur etwas, dass ich dann doch immer wacher wurde in der Zeit zwischen 4 Uhr nachts und 7 Uhr morgens.
Passiert in Ihrem Alter?
Ja, aber dass ich so intensiv und praktisch, also dieses Buch ist aus meinem Bauch rausgekommen, ja, und nicht aus meinem Gehirn. Ich glaube, mein Gehirn ist viel zu dämlich für das Buch, aber die Handlung hat sich aufgedrängt, denn dieses völlig Undenkbare oder aus heutiger Sicht Unwahrscheinliche, dass die drei Großmächte China, Russland, USA vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten, heute für viele nicht denkbar. Aber ich habe es einfach mal in Raum geschmissen.
Naja, ich glaube auch, schlimmer noch, Herr Rossmann, oder größer noch, Sie haben einen Präsidenten Kamala Harris zu einem Zeitpunkt vorempfunden in Ihrem Buch, als davon ja noch gar keine Rede sein konnte. Ja.
Auch der Tüchtige muss manchmal Glück haben. Ich habe das alles tatsächlich schon im April und Mai geschrieben. Es geht ja, das ist ja der Beginn meines Buches. Und da bin ich sehr, sehr dankbar meinem Freund Christian Wulff. Der war letztes Jahr bei der Seidenstraßenkonferenz in Peking. Der hat da Kamala Harris kennengelernt. Und der hat zu mir schon im April gesagt, also der Biden wird es wahrscheinlich schaffen. Und wenn eine von den vier Kandidatinnen, die ja im Raum standen, wenn es eine schafft, dann Kamala Harris. Und dann bin ich auch, also da bin ich auch Spieler, da gehe ich aufs Ganze. Und wenn der Biden verloren hätte, dann hätte ich also ein großes Problem gehabt. Denn ich glaube, die Wahl war so am 10., 11. November und mein Buch kam am 16. November raus. Das hätte ich nicht mehr umschreiben können. Chang führte sie über zwei kleinere Treppen in den dritten Stock, wo es eigentlich ruhig war. Ein langer Flur, aber alle Türen waren geschlossen. Bei einer der mittleren Türen blieb Chang in einigen Abstand stehen, nickte Lin Daunis zu und verschwand. Lin Daunis straffte sich und öffnete die Tür. Nach Ihnen, Frau Senatorin. Sie schaute in den Raum, der klein und im Vergleich zu dem Pomp der Haupthalle schmucklos ausgestattet war. Sie sah vier Sessel, zwei davon waren besetzt. Zwei Männer saßen dort. Sie drehte sich nach Lin Daunis um, damit hatte sie nicht gerechnet. Vor ihr saßen die, abgesehen vom US-Präsidenten, zwei mächtigsten Männer der Welt, Wladimir Putin und Xi Jinping, die ihr aufmunternd zunickten, die offenbar hier auf sie gewartet hatten. Auf sie. Was um alles in der Welt ist hier los? Sie trat ein, Lynn Downes zog die Tür zu. Diese Handlung, wie sich die aufbaut, wäre mit Trump nicht gegangen, weil ich, man kann jetzt sagen, mal mich kritisieren, weil Putin kein Demokrat ist und der Xi Jinping ja auch nicht und so. Aber mit Trump wäre das alles überhaupt nicht gegangen, weil beide sind keine Demokraten, der chinesische und der russische Präsident. Aber beide sind verdammt schlaue Leute, die vielleicht lernfähig sind.
Das ganze Buch ist ja keine Lobpreisung der Demokratie eigentlich, Herr Rossmann, sondern tatsächlich das Plädoyer angesichts einer Klimakatastrophe, die Sie offenbar in Ihren Träumen auch als solche empfunden haben, Katastrophe.
Kontra, euer Ehren, dickes Kontra, ja.
Na, Sie,
das hat
Sie
neulich ein Journalist zu mir auch sagen wollen.
Sie bringen die drei Großmächte zusammen an einen Tisch, die machen ein geheimes Abkommen, das keiner Volksabstimmung unterliegt und retten die Welt.
Moment mal, so geheim ist es nicht. Es gibt im November 22, also schon in 2 Jahren, in Miami eine große Konferenz der drei. Und hinterher gibt es ein Kommuniqué, das steht ja alles in meinem Buch und das ist gar nicht so geheim. Dass es natürlich vor der Konferenz Vorgespräche im Geheimen gab, da haben Sie recht, ja. Aber das mit Diktatur lehne ich komplett ab, weil es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Erderwärmung, die uns alle bedroht, belastet, wie eine dunkle Wolke über uns liegt, die Erderwärmung zu stoppen. Und zwar wie Unternehmer das machen. Wir haben ein Problem, wir müssen es lösen. Also auch radikal.
Ihnen dauert das zu lange, der Prozess, den wir schon erleben seit dem Erkenntnisgewinn.
Der Prozess, Herr Steingart, ist einfach, also diese ganze Wut, die ich da in meinem Bauch hatte, aus der denn diese Geschichte wurde.
Und die Schlaflosigkeit.
Das sind die letzten 20 Jahre. Ich höre immer nur, wir haben Informationen ausgetauscht. Wir haben Meinungen ausgetauscht. Da gab es Klimakonferenzen, ja. Und die Autos sind also noch viel umweltfreundlicher geworden. Ja, aber was ist denn das für ein Quatsch, wenn innerhalb von 20 Jahren doppelt so viele Autos da sind und die Autos werden zu 50% umweltfreundlicher, dann hat man nachher die gleichen Emissionen. Die Erde emissioniert jedes Jahr, Herr Steingart, 38 Milliarden Tonnen CO2, 38 Milliarden. Die Biosphäre und die Ozeane nehmen ungefähr 22 Milliarden auf, dicker Daumen, gerundet. Aber das sind 16 Milliarden Tonnen CO2, die jedes Jahr dazukommen. Und die Erde erwärmt sich immer mehr. So, und die einzige Möglichkeit, die ich heute sehe, und natürlich auch mit Verzweiflung sehe, ist, dass die drei Großmächte, die 1.000 Milliarden, eigentlich Millionen, 1.000 Milliarden Dollar für Militär und Rüstung ausgeben, dass diese drei Großmächte mit ihrem Wahnsinn, mit ihrem antiquierten Wahnsinn aufhören und statt Geld für Rüstung auszugeben, endlich das Richtige tun. Die Möglichkeit haben wir. Aber
und das tun Sie ja jetzt in Ihrem Thriller. Das Ganze liest sich schon. Erzählen Sie mal, was Ihre wichtigsten Punkte sind. Aber das liest sich, als wenn Ihr Co-Autor nicht nur Frank Schätzing, sondern auch Greta Thunberg gewesen sein könnte.
Nein. Also das, was nötig ist, was denn natürlich, finde ich das selbst, aber Kamala Harris sagt das in ihrer großen Rede am 20. Januar 25, Inaugurationsrede, also ihre Antrittsrede. Es gibt drei große Maßnahmen, die zwingend sind. Begrenzung der Weltbevölkerung. Das zweite ist totale Abrüstung weltweit.
Zur Finanzierung des Ganzen?
Zur Finanzierung. Und das dritte ist natürlich, alle möglichen Dinge, die wichtig sind, zu tun, nicht alles tun. Wir können weiter fliegen, wir können weiter Auto fahren, wir können weiter reisen. Alles ist möglich. Wir können auch weiter Fleisch essen. Aber nicht mehr in dem Umfang.
Aber der Plot wäre aus meiner Sicht langweilig, wenn es bei diesen Appellen bliebe. Ihre Allianz, die Sie da schmieden, das ist ja ein Thriller. Wir sind ja schon im großen Kino. Das ist ja, vor dem Auge tun sich hier Bilder auf. Diese Allianz ist ja auch bereit, Militär einzusetzen zur Durchsetzung ihrer Ziele.
Zunächst einmal kommen 300 Wissenschaftler 2 Jahre zusammen, die diesen ganzen Plan machen. Also das sind nicht irgendwelche Politiker, die aus dem Bauch heraus so 51 Nobelpreisträger sind dabei. Und die Frage, ob man auch in der jetzigen Zeit Militär einsetzt. Also ich erinnere mich an einen sehr bekannten Journalisten in der letzten Woche, der sprach auch, dass ich da für Gewalt bin und Diktatur. Da habe ich gesagt, Herr, wenn Sie jetzt hier dabei wären, sich die Lunge rauszureißen, also angenommen, das ginge, ja, da würde ich hier Leute, der war in meinem Büro, wir würden Sie mit Gewalt davon abhalten, ja. Warum sage ich das? Brasilien ist dabei, das ist die Lunge der Erde, den wichtigsten und größten tropischen Regenwald der Erde immer mehr zu brandroden und alle Appelle helfen nicht. Und es fließt kein Blut in meinem Roman, aber fließt etwas Blut, aber in anderer Beziehung. Aber es gibt keinen Krieg mit Brasilien. Aber es gibt eine Drohkulisse. damit die Brasilier einlenken. Und das funktioniert auch. Und also wir können doch nicht mit ansehen, Herr Steingart, unsere Erde und die Menschheit, die einen Beethoven, einen Immanuel Kant und was weiß ich, wen hervorgebracht, Gabor Steingart hervorgebracht hat. Entschuldigung,
der Grossmann, aus Hannover.
Nein, aber wir können doch nicht mit ansehen, dass wir alles kaputt machen. Und daran will ich einfach nicht glauben.
Wenn man das Buch mit politischen Augen liest, und wir fahren hier durch die Hauptstadt, da liest man solche Bücher mit politischen Augen. Mhm. Wem nutzt es, wem schadet es? Bekennt sich hier ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer, zu Schwarz-Grün auch, zu den Grünen, zu der Klimabewegung? Ist das auch ein Impuls, der in Ihnen eine Rolle spielt?
Also ich sage jetzt mal ganz mutig, ich bin ehrlicher als ein Grüner. Ja, weil wenn ich mir das anhöre, was Grüne sagen, wir sollen dies machen und das machen, das machen und dann so retten wir die Welt. Ja, das ist ja nur zu einem ganz kleinen Teil richtig. Alle Emissionen in Deutschland sind 2% der weltweiten Emissionen. Wenn nicht an den ganz großen Rädern gedreht wird, an den ganz großen Stellen gedreht wird, dann werden wir nicht hier in Deutschland die Welt retten. Das ist zwar richtig, dass wir alles machen, ja, aber es hat nicht wirklich Sinn, ne? Die ganz Großen müssen sich bewegen und dann kann auch was passieren und dann können wir möglicherweise auch noch diese starke Erwärmung der Erde abstoppen.
Aber ist das trotzdem ein Plädoyer für eine Regierungsbeteiligung dieser Ökopartei oder sagen Sie, dieses Themenfeld will ich gar nicht berühren?
Herr Steingart, ich habe ja einfach nur erstmal einen Gedanken, dass die drei Großen,
ja, okay,
die so genetisch schon fast geprägt sind über Jahrhunderte, wie Menschen geprägt sind, man muss misstrauisch sein. Ich mache einfach aus Misstrauen Vertrauen, ja? Die gesamte Menschheit ist in ihrem Überleben erstmals akut gefährdet. Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Die Unterzeichnerstaaten setzen gemeinsam ihre politischen, finanziellen, wissenschaftlichen und militärischen Kräfte ein, um den Umsturz des Weltklimas, den exponentiellen Anstieg der Weltbevölkerung und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen wirksam abzuwenden. Dazu wird beschlossen und gemeinsam durchgesetzt. Der energetische Verbrauch fossiler Brennstoffe wird drastisch eingeschränkt. Das Wachstum der Weltbevölkerung wird begrenzt. Die tropischen Regenwälder werden geschützt. Die ökonomischen Folgen für besonders betroffene Staaten, etwa Erdöl- oder Tropenholz exportierende Nationen, werden durch geeignete Maßnahmen teilweise kompensiert.
Was sagt Gerhard Schröder zu Ihrem Buch? Denn er taucht mehrfach auf, genauso wie Christian Wulff auch.
Ich muss lachen, weil ich mich mit Gerhard grundsätzlich nicht über Politik unterhalte. Aber wir haben Montagabend Skat gespielt und nachher war es einfach nur, Gerhard und ich, wir lachen viel, wenn wir zusammen sind. Und wir haben das erste Mal eigentlich über mein Buch gesprochen, weil ich habe es ihm erst letzte Woche gegeben. Und also er hat im Moment noch Verständnisschwierigkeiten.
Traut er Putin das denn zu? Das wäre
Nein, so konkret waren wir nicht. Der Gerhard Schröder hat grundsätzlich mein Konzept als nicht realistisch dargestellt, wo er ja auch recht hat. Aber ich habe in meinem Buch mal Neues gedacht. Und das dürfen ja Menschen, ganz Neues denken. Und wenn sich eine Welt, wenn sich etwas bewegen soll, muss man es erstmal denken. Und dann kann man es machen. Und da bin ich noch nicht ganz auf Kurs mit ihm.
Dann wünsche ich Ihnen, Herr Rossmann, nicht nur, dass dieses Buch ein Erfolg wird, sondern dass vielleicht die Akteure es tatsächlich mit weniger autoritären Mitteln als beschrieben, aber sich dennoch diesen Handlungsimpuls, den Sie Ihnen hier nahelegen, zusammenzufinden, das wäre doch wünschenswert für das neue Jahr 2021, oder?
Ich bedanke mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein durfte und hoffe, dass die Zuhörer ein paar Anregungen bekommen haben.
Vielen Dank, Herr Rossmann.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Er ist einer der Stars der amerikanischen Risikokapitalgeberindustrie und er kommt aus Deutschland. Albert Wenger hat Angebote wie Twitter, Tumblr und auch die Kunstmarktplattform Etsy möglich gemacht. Seine Risikokapitalgesellschaft heißt Union Square Ventures und gehört zu den angesehenen der Welt. Im neuen Tech Briefing Podcast hat Albert Wenger im Gespräch mit dem Startup-Verbandspräsidenten Christian Miele einen Einblick in die Denke eines Top-Investors gegeben. Wir lernen, wirtschaftlicher Erfolg und eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung müssen sich nicht ausschließen. Hart geht Wenger mit dem politischen und auch dem wirtschaftlichen System ins Gericht und erklärt, warum Innovationen zu kurz kommen.
Die US-Wahlen zeigen, dass die Demokratie in großen Schwierigkeiten steckt. Diese Probleme sind, dass wir eigentlich keine Innovationen haben in den demokratischen Systemen, zum Beispiel unsere Wahlsysteme. Natürlich in den USA kann man sagen, besonders veraltetes Wahlsystem. Das andere ist, dass es innerhalb der Parteien sehr altes Leadership auf beiden Seiten gibt und junge Menschen mit neuen Ideen Schwierigkeiten haben, hier zu Wort zu kommen. Und ich glaube, wenn man das dann zusammenlegt, Tatsachen, dass das System an sich selbst Schwierigkeiten hat, vernünftig zu arbeiten, dann mit einer Reihe großer Krisen zusammenbringt. Und wir haben ja hier viele Krisen, die hier zusammenstoßen. Natürlich die Coronavirus-Krise jetzt am präsentesten, aber dahinter liegen auch die Klimakrise und dann vielleicht die größte Krise, das ist das Ende des Industriezeitalters.
Wenger geht sogar weiter. Ein falsches Bild von Technik, sagt er, führt zu großen gesellschaftlichen Problemen.
Warum wir uns in diesem Moment befinden, ist, weil wir einfach eine neue Technologien haben, nämlich die digitale Technologie, die eine radikale Veränderung darstellt dessen, was uns als Menschheit möglich ist. Und wir haben bis jetzt schon zweimal solche radikalen Veränderungen gehabt. Und der fundamentale Fehler, den die meisten Politiker gemacht haben und immer noch machen, ist, diese neuen Maschinen, diese digitalen Maschinen im Prinzip als Fortsetzung der bestehenden industriellen Maschinen zu sehen und dadurch über so Dinge zu reden wie Industrie 4.0, anstatt darüber zu reden, wie wir eine komplette neue Gesellschaft und eine neue, zum Beispiel einen neuen Sozialvertrag schaffen.
Sprich, Entscheider hängen mit ihrer Strategie oft noch im Industriezeitalter fest. Irgendwo zwischen Stahlofen und Gasturbine. Wenger erwartet jetzt das Wissenszeitalter und sieht hier ein großes Defizit.
Informationen sprühen im Moment so aus allen Systemen raus. Ob das Social Media ist, da ist Information und man weiß nicht, das ist Information oder Disinformation. Wir produzieren Informationen ohne Ende. Wo unsere Knappheit liegt, ist am Wissen. Der Unterschied ist vielleicht der, dass eben Wissen etwas ist, wo man halt wirklich eine tiefere Einsicht in ein tieferes Erkenntnis, ob das über sich selbst oder über die Welt oder über ein wissenschaftliches Thema ist. Da haben wir eher eine Knappheit.
Nach welchen Prinzipien Wenger in den nächsten 10 Jahren investieren will und warum Kapitalismuskritik nicht gleichzeitig Sozialismus bedeutet. Das hören Sie im neuen Tech-Briefing-Podcast. Geben Sie in das Suchfeld Ihrer Podcast-App einfach Tech-Briefing ein oder besuchen Sie thepioneer.de, um dieses inspirierende Gespräch zu hören. Ich würde mich freuen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Kurze Atempause an der weltgrößten Börse, denn die Wall Street hat heute geschlossen. Es ist nämlich Thanksgiving in den Vereinigten Staaten. Dieser Feiertag ist das Vorspiel zu den beiden umsatzstärksten Tagen im Online-Handel. Black Friday kommt morgen und der Cyber Monday eröffnet dann die Woche. Und über beides spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Sophie, in den Tagen nach dem Black Friday und auch nach Cyber Monday gibt es ja meist sehr deutliche Kursbewegungen bei den großen Online-Händlern und auch bei den Kaufhausketten. In welcher Erwartungshaltung sind die Investoren in diesem ja sehr besonderen Jahr?
Ja, sie gehen natürlich schon von einer gesunkenen Kaufkraft aus insgesamt. Also da sind sie vielleicht ein bisschen gedämpfter in ihrer Erwartungshaltung. Dazu vielleicht zunächst einmal ein Blick auf die Hauptperson des Spektakels, auf den Konsumenten. Wir haben gestern wieder hohe Zahlen bekommen von US-Amerikanern, die ihren Job verloren haben und Arbeitslosenhilfe beantragt haben. Das dürfte die Erwartungen jetzt nochmal etwas nach unten hin dämpfen eben. Aber der Verbraucher hat sich ein bisschen erholt, scheint es. Walmart zum Beispiel hat gemeldet, dass nach einem schlappen Sommer in September und Oktober wieder mehr geshoppt wurde. Und laut einer Studie von Shopify planen sogar auch 2/3 der US-Verbraucher, immer noch am Black Friday-Wochenende einzukaufen. Nur vieles davon wird eben nicht in den Geschäften stattfinden. Walmart hat zum Beispiel angekündigt, dass die Filialen am Black Friday nur 20% Kapazität reinlassen werden. Und die meisten großen Ketten bleiben an Thanksgiving, also heute am Donnerstag, geschlossen.
Sophie, lass uns noch kurz auf das neueste Protokoll der amerikanischen Notenbank schauen, das ebenfalls wegen Thanksgiving einen Tag früher schon veröffentlicht worden ist. Was ist der wichtigste Punkt in diesem Papier, den wir heute Morgen wissen müssten?
Ja, der betrifft das Anleihekaufprogramm. Die Frage war für viele, wie das Komitee dazu steht, zum Ankauf von Vermögenswerten und ob sie damit eventuell bald aufhört. Derzeit kauft die Fed ja monatlich Staatsanleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar. Und aus diesem Protokoll geht jetzt hervor, dass sie nicht planen, das in absehbarer Zeit zu kürzen. Die Zentralbank könnte sogar beschließen, noch mehr zu kaufen und oder die Laufzeit von diesen Anleihen zu verlängern. Aus dem Protokoll ist jetzt nicht hervorgegangen, wann diese Änderungen greifen, aber insgesamt waren das natürlich nochmal versichernde, beruhigende Nachrichten für die Investoren.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass das stärkste Mädchen der Welt heute schon 75 Jahre alt wird. Vielleicht stellt sie sich uns allen nochmal mit ihrem vollständigen Namen vor, der nämlich gar nicht so einfach ist.
Ich heiße Pipilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Ephraims Tochter, Langstrumpf.
Diesen langen, aber wunderbaren Namen ausgedacht hat sich übrigens die Tochter von Astrid Lindgren. Als die kleine Karin 1941 mit einer Lungenentzündung im Bett lag, fordert sie ihre Mutter auf, Geschichten von eben dieser Pippi Langstrumpf zu erzählen. 4 Jahre später, am 26. November 1945, erschien die Story dann erstmals im Heimatland von Astrid Lindgren in Schweden als Buch. Die Auflage wird heute mit märchenhaften 66 Millionen Exemplaren angegeben. Die kleine, rebellische, mutige Bewohnerin der Villa Kunterbunt gehört heute zum Kanon der internationalen Kinderliteratur.
Da kam Thomas keuchend angelaufen.
Pippi, willst du mit in den Zirkus gehen?
Ich kann überall mit hingehen. Aber ob ich mit in den Zirkus gehen kann, weiß ich nicht. Denn ich weiß nicht, was Zirkus ist. Tut das weh?
Das tut doch nicht weh. Das ist furchtbar lustig. Da sind Pferde und Clowns und schöne Damen, die auf dem Seil gehen und Kunststücke machen. Aber das kostet natürlich Geld.
Ich bin so reich wie ein Zauberer und kann mir jederzeit einen Zirkus kaufen. Obwohl es ja eng werden wird und ich noch mehr Pferde hier haben soll.
Was Astrid Lindgren mit der Erschaffung dieser Figur für die Frauenbewegung getan hat, lässt sich wahrscheinlich gar nicht richtig ermessen. Pippi Langstrumpf reklamierte für sich eine Rolle aus eigenem Recht. Sie war sich im wörtlichsten aller Sinne ihrer selbst bewusst. Emanzipation nicht als mühsam erlernte Kulturtechnik, sondern als Urform des Zusammenlebens von Mann und Frau. Ich glaube, wenn die Chefredaktion des Stern Pippi Langstrumpf angesprochen hätte, hätte sie für sich das Wort Quotenfrau nicht akzeptiert.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Beyoncé einen neuen Rekord bei den Grammys aufgestellt hat. Sie ist für die Verleihung Ende Januar sage und schreibe 9-mal nominiert. Und das, obwohl sie in diesem Jahr noch nicht mal ein neues Album veröffentlicht hat. Sie ist eben eine Ausnahmekünstlerin, die zumindest was den wichtigsten amerikanischen Musikpreis angeht, in anderen Sphären schwebt. Insgesamt wurde Beyoncé in ihrer Karriere 79 Mal für den Grammy nominiert und hat ihn tatsächlich 24 Mal bereits gewonnen. Das ist ein sehr einsamer und sehr großartiger Rekord. Wahrscheinlich wird ihr Song Black Parade der ganz große Abräumer bei dieser Preisverleihung im Januar. Sie hatte den Song Mitte des Jahres veröffentlicht, um damit schwarze Kleinunternehmer zu unterstützen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I'm going back to the south. I'm going back, 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 back. When my roots ain't watered down. Growing, growing like a baobab tree. All life on fertile ground. My ancestor put me on game. Long time on gold chains. With my ocean energy. Drip all on me. Woo! Don't I smell like such a notch?
dabei ist. Ja, ja, Eis, 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 Bust down. Bloody, bloody, bloody.
We birth kings. We birth tribes.